Here's track two on the right.
Kultura.
Kultur.
Track three on the left.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
And the final track on the right.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute in der Militärkantine St. Gallen zu Gast und unser heutiges Thema, das heißt Arm, aber sexy. Ein knackiger Titel. Aber was genau heißt das? Es geht darum, dass Künstlerin oder Künstler sein interessant sein kann oder auch spannend, attraktiv. Und trotzdem ist es ein bisschen schwierig, damit seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Nicht für alle, aber für die meisten. Arm aber sexy, das ist eine Episode des Kulturstammtischs in Zusammenarbeit mit der IG Kultur Ost, der Interessensgemeinschaft der Kulturschaffenden in der Ostschweiz. Und meine Gäste sind Tanja Wirz, Historikerin, Journalistin, Historikerin und Musikerin. Habe ich jetzt alles gesagt? Zum Teil. Sogar zweimal. Matthias Müller, Stadtpräsident Liechtenstein, IG Kultur Kantonsrat von St. Gallen und Marc Jenny, Jazzmusiker, Vorstand, regionale Förderorganisation Kultur St. Gallen Plus und IG Kultur Ost. Einmal tief durchatmen. Zwei von euch sind in der Lage, sind Künstlerinnen und Künstler. Ja, wie verhält sich das bei euch? Ihr seid im sexy Berufsfeld unterwegs. Verdient ihr genug Geld damit? Tanja?
Also nur mit der Musik wäre es ein bisschen knapp, aber wie du ja schon aufgezählt hast, habe ich ein paar verschiedene Berufe und dann kommt das so zusammen. Mhm. Also die Musik ist schon ein wesentlicher Bestandteil. Es ist Konzerte spielen, unterrichten, aber ich mache auch noch andere Sachen.
Mhm. Und du musst die machen?
Ich will die auch machen.
Mhm. Okay.
Ja, also es ist jetzt nicht ein Schicksal.
Ja, man weiß ja nie. Marc?
Bei mir ist es ziemlich ähnlich. Ich habe noch andere Tätigkeiten. Beim Seitenkulturmagazin arbeite ich noch im Verlag. Und es sind noch andere Faktoren. Musik ist mein Hauptberuf, aber das ginge nicht ohne massive Unterstützung von meiner Partnerin, die sehr viel in der Familie mit übernimmt. Das ist nicht selbstverständlich und das gehört dazu, wenn ich sage, ich kann von der Musik und anderen Tätigkeiten leben. Es geht nicht ohne Support.
Mhm. Und dieser Seitenjob, der hat mit Musik an und für sich nichts zu tun, aber oder doch?
Ich finde, da hat es irgendwie, bei allem, was ich mache, sei das IG Kultur Ost, sei das Seiten im Verlag, sei das Musik, es hat alles mit Kultur zu tun, das verbindet sich schon.
Mhm. Jetzt heißt diese Episode Arm, aber sexy, ganz auch umkehren, sexy, aber arm. Inwiefern trifft das denn zu? Also muss das so sein, dass ganz viele Künstlerinnen und Künstler das so erleben?
Also ich finde, sexy ist in diesem Zusammenhang oder vielleicht überhaupt völlig überschätzt. Und arm, und ich würde es mehr Prekariat nennen, das ist eigentlich völlig unterschätzt.
Mhm.
Und ich finde, das muss überhaupt nicht sein oder sollte nicht sein. Das ist ein Umstand, der im Moment ist, und das Prekariat, das müssen wir verändern, diesen Umstand.
Mhm. Sexy war eine Kurzform für attraktiv oder spannend oder was die Leute noch für so romantische Ideen haben, wenn sie von Kulturschaffenden träumen.
Ja, das mit dem Spannend und Interessant ist ja so eine zwieschneidige Sache. Es gibt doch irgendein Sprichwort, das heißt, oder nee, es ist noch ein Fluch, ich wünsche dir ein interessantes Leben. Und ja, also es ist, manchmal ist es schön, wenn es interessant ist, und manchmal ist es dann halt auch ein bisschen nicht so schön. Also zum Beispiel, wenn man krank ist und selbstständig tätig ist und auftreten sollte, dann ist es dann nicht mehr schön interessant.
Mhm.
Und dann wird es dann eben auch prekär.
Mhm. Ja, dann würde man gern darauf zurückgreifen, dass man ein festes Monatseinkommen hat. Dann darf man dann in Ruhe krank sein.
Ja, genau.
Absolut. Also was halt oft fehlt in diesen Kulturberufen, ist eine Konstanz.
Mhm.
Beim Einkommen. Und das ist nicht sexy.
Ja, jetzt gucke ich mal Matthias an und frage mal so aus der Sicht von Politikerinnen und Politikern. Ja, was könnte man denn tun, um der Kultur zu helfen, wenigstens eine gewisse Stabilität hinzukriegen?
Zuerst vielleicht noch eine kleine Korrektur zu deiner Ansprache.
Oh Gott.
Du hast, wie viele gesagt, du hast Stadtpräsident von Liechtenstein. Dann sage ich immer, dass dasselbe Liechtenstein passt eigentlich auch dazu, arm aber sexy. Das ist das andere Liechtenstein.
Ich wollte sagen Liechtenstein mit G.
Mit G, genau. Nein, Spaß beiseite. Ja, was kann man dagegen tun? Ich glaube, es ist wie eine, man muss da wie eine Ebene weiter oben starten von der Wertschätzung von Kultur und Kunst. Und da habe ich die Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren, dass die Wertschätzung oder das Kapital von Kultur und Kunst viel zu wenig zur Geltung kommt. Und da beginnt eigentlich die Diskussion. Und gar nicht, am Schluss führt das natürlich dazu, dass dann die Künstlerin oder Künstler das hinten rechts beim Portemonnaie merkt. Mhm. Und das, darum bin ich auch froh, gibt es die IG Kultur Ost, die sich da formiert hat, um dem Wert von Kultur mehr Gewicht zu geben, auch politisch.
Wo hast denn du das gespürt? Also jetzt sagen wir in politischen Kreisen oder ist das irgendwie beim allgemeinen Publikum?
Das spürt man gesamtgesellschaftlich, aber das spüre ich natürlich auch auf der auf dem politischen Parkett, ob es im Kantonsrat ist, wo es, wenn es ums Budget geht, um die Vergabe von den Mitteln, da ist natürlich das Gewicht von Kunst und Kultur ist nicht groß vorhanden. Und gerade wenn man jetzt nicht aus dem linken Lager kommt, in politischen Tätigkeit ist, ja, da muss man sich exponieren und da wird einem nicht auf die Schulter geklopft, wenn man sich dafür Kunst und für Kultur einsetzt. Ist viel einfacher, wenn man sagt, man baut da eine neue Straße oder man setzt sich für die Gesundheitspolitik ein oder für Bildung, was alles auch wichtig ist. Ich möchte das nicht abschätzig nennen, sondern es geht mir darum, wenn es dann um Kultur geht, wird es dann schnell schwierig, die Diskussion.
Aber was wird denn da geäußert? Also ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, was man denn dagegen haben könnte. Ich meine, auch die Leute, die vielleicht gegen die öffentliche Förderung von Kultur sind, schauen Netflix. Wenn man das akzeptiert, dass das Kultur ist, dann...
Genau, das noch eine Ebene weiter oben, was dann genau Kultur und Kunst ist.
Genau.
Das können wir nachher dann noch machen. Aber was kommt da rüber, ist natürlich, eben wenn es um die Mittelverteilung geht, dann ist immer die Frage, was man mit den Mitteln bewegen kann oder bewirken kann. Und das ist nicht meine Meinung, sondern die Meinung, die man dann oft hört, ja, das bringt ja nichts, wenn man da Geld investiert. Oder es bringt zu wenig, man setzt es besser anders ein. Und ich glaube, das ist wie eine Aufgabe, da auch Aufklärungsarbeit zu leisten und aufzuzeigen, was Kultur leisten kann. Und da kann ich beispielsweise sagen, was in Liechtenstein, in meiner kleinen Gemeinde, was da Kultur imstande ist zu leisten und wie wichtig es ist, dass ein kulturelles Leben in einer Gemeinde vorherrscht.
Also konkret heißt das?
Das heißt konkret, ich sage ein Beispiel, wir haben bei uns die Jazztage und die haben über die Corona-Zeit nicht stattgefunden. Und das merkt man dann im Zusammenleben, weil das ist ein großer Anlass für unseren kleinen Ort. Da stemmen alle gemeinsam diesen Anlass und das stärkt eigentlich einfach die Gemeinschaft. Das ist so ein Beispiel. Oder wir haben bei uns das Rathaus für Kultur, welches vor 5 Jahren gebildet wurde. Das ist mitten im Zentrum unserer Altstadt wird zu einem Begegnungspunkt für Kulturschaffende, aber auch für Leute von außen. Und da kommen neue Ideen in unseren Ort. Da werden Sachen angesprochen, da werden Sachen aufgezeigt, da werden Diskussionen geführt, welche wichtig sind für einen Ort. Und ein dritter Punkt, der wichtig ist, und damit muss man auch die bürgerlichen Lager überzeugen, das ist die Wertschöpfung. Mhm. Also was bewirkt ein Kulturbetrieb in einem Ort für das Gewerbe, also für die Gastronomie, für die Läden, die bei uns sind, für die Tontechnik, für die Getränkelieferanten, ganz auch niederschwellige Sachen, wo man aufzeigen muss, was man mit dem eingesetzten Kulturfranken bewirken kann.
Gut, jetzt bleiben wir gerade mal bei dem Beispiel. Ihr zwei macht Musik. Wenn ihr jetzt hört, man muss Kultur darüber erklären, dass es Arbeitsstellen in der Gastronomie.
Ja, ich hätte mir jetzt auch gewünscht, dass bei den Leuten, die da Geld verdienen können, auch die Musiker und die Künstler erwähnt werden und nicht nur die Tontechniker und die Werbefachleute und die Gastronomen, weil das ist schon ein bisschen, also das beobachte ich auch, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber dass es so diese Festivals gibt, wo eigentlich alle Geld verdienen, aber die Künstler dürfen dann den Hut hinstellen, die da spielen, so halt viele, ja, so Straßenkünstler, also in Anführungszeichen Straßenkünstlerfestivals, wo man eigentlich denkt, ja, die eigentlich den Kernjob machen, ohne den dieses Festival so überhaupt gar nicht stattfinden würde, die werden dann eigentlich am schlechtesten bezahlt.
Marc? Ich finde das schon ein wichtiger Aspekt. Also vor allem, wenn es darum geht, wirklich Argumente zu sammeln, um die Politik zu überzeugen. Und das ist, dass es auch einen wirtschaftlichen Nutzen hat, finde ich sehr wichtig, das zu betonen. Und das andere, was du sagst, der gesellschaftliche Nutzen, auch die Funktion von Kultur, wenn man das kulturpolitisch betrachtet, was Kultur einer Gesellschaft bringt, sei das mit Teilhabe, mit Partizipation, mit Demokratiebildung, all diese Punkte, die auf einer sehr hohen Ebene verhandelt werden, aber das sind gute Gründe für Kulturförderung. Mhm. Und die sollen auch ausgesprochen werden. Damit muss man überzeugen. Und die sind halt nicht so einfach messbar, diese Wirkung. Das ist anders, wenn du, wie sagst, eine Straße baust oder irgendwie in die Landwirtschaft investierst. Da sieht man, was man hat fürs Geld.
Also es ist darum, dass, weil es so immaterielle, ideelle Werte sind quasi.
Genau, es ist ja nicht so, es ist nicht messbar, nicht sichtbar eigentlich.
Und ich glaube, umso wichtiger, eben, man muss ja immer schauen, wen man von dem überzeugen muss. Und Förderung von Kultur, da muss man wahrscheinlich jetzt mal nicht die, ich bin etwas plakativ, muss man nicht sagen, man muss da nicht die Linken überzeugen, sondern man muss zumindest probieren, die bürgerlichen Mitteparteien da mitzunehmen und zu überzeugen. Und vielleicht schafft man es auch auf der ganz rechten Seite, die Hoffnung stirbt zuletzt, da ein bisschen Unterstützung zu kriegen. Und dann muss man die Leute dort packen, wo sie sind, mit den Wörtern, mit dem Vokabular, mit den Ideen, die sie verfolgen. Und das heißt dann eben, dass man so das, was man messen kann, dass man das misst und das immer wieder aufs Parkett bringt.
Das wäre die Wertschöpfung.
Das wäre die Wertschöpfung, aber auch das Zwischenmenschliche probiert immer wieder aufzuzeigen, um möglichst einfach zu vermitteln. Und so zwei, drei Kernpunkte reichen eigentlich schon, wie man da etwas bewirken kann.
Gut, die höre ich jetzt ganz gern, diese zwei Kernpunkte.
Also wenn ich es bei uns in der Gemeinde mache, dann ist es wieder die Wertschöpfung, dann ist es der Zusammenhalt, der da gefördert wird. Dann bei uns ganz spezifisch auch die Belebung, die passiert. Also es läuft etwas bei uns, wenn es kleine, große und mittlere Veranstalter da etwas machen, dann läuft etwas, man trifft sich dort. Und ein ganz wichtiger Punkt letztlich ist auch, es ziehen Leute nach Liechtenstein, weil sie dieses Umfeld suchen. Mhm. Wir hatten lange mit Abwanderung zu kämpfen. Junge Leute sind weg, haben in Städten studiert und sind nicht mehr zurückgekommen. Und da sind wieder junge Leute zurückgekommen, die jetzt bei uns wohnen, bei uns Kultur machen, sich wohlfühlen bei uns. Und das sind klassische Kulturschaffende. Aber dann um die Kulturschaffenden herum gibt es die Interessierten, aber es gibt auch die Kulturwirtschaft und die Kreativwirtschaft, die eben genau ein solches Umfeld suchen.
Hm. Überzeugungsarbeit, das war eines deiner Stichworte vorhin. Und du hast es dargelegt, wie das jetzt vielleicht im Rahmen von Liechtenstein, jetzt habe ich es richtig gesagt, funktioniert, Liechtenstein mit G. Jetzt würde es mich wundern, eben diese Überzeugungsarbeit, muss die nur von Seiten der PolitikerInnen und Politiker kommen? Oder ja, was könnt ihr eigentlich dazu beitragen?
Tanja?
Das ist eine interessante Frage. Was meinst du dazu? Alter Lehrertrick. Ja?
Nein, ich finde definitiv, dass wir sehr, sehr viel dazu beitragen können. Und indem wir uns engagieren und zusammentun. Und ich mache jetzt zum Beispiel in der IG Kultur Ost oder in Branchenverbänden, in Interessensverbänden, damit wir eine Schlagkraft erhalten und unsere Aussage auch wirklich Kraft erhält. Und auch immer wieder darauf hinweisen in verschiedenen Kontexten. Ich möchte noch dein Argumentarium ergänzen um die Innovationskraft und das Innovationspotenzial. Und ich finde schon, dass Kulturschaffende eigentlich von ihrem Mindset her die Gesellschaft ungemein bereichern können. Das ist einfach ein anderes Denken, als wenn man juristisch an ein Problem herangeht. Und das braucht es beides und es braucht noch viel mehr. Und da sollen wir Kulturschaffende vermehrt einfordern, dass das auch anerkannt wird und dass das auch ausgewertet wird von der Gesellschaft. Wie das genau funktionieren soll, das erkläre ich euch jetzt nicht, weil ich weiß es nicht, aber ich bin überzeugt, dass da ein Weg ist, den man gehen kann. Einer von vielen möglichen Wegen.
Es braucht extra Übersetzungsarbeit, Tanja?
Ja, ich höre da jetzt gespannt zu, aber ich selber bin jetzt nicht so in diesem politischen Feld unterwegs mit Musik. Aber was mir dazu in den Sinn kommt, ich glaube, was jetzt bei mir wichtig ist in der Hinsicht, ist eben das Unterrichten. Ich unterrichte auch Gitarre und Ukulele, und zwar recht oft, also auch in Form von Workshops und Unterrichtsstunden. Und wir haben, also zusammen mit meinem Partner, haben ein recht großes Netzwerk von Schülern. Und das ist auch so ein bisschen ein fließender Übergang zwischen auf der Bühne Musik machen, miteinander Musik machen, professionell Musik machen im Hobbybereich. Und das scheint mir schon auch noch wichtig zu sein, dass es diesen Übergang gibt, dass Kultur nicht unbedingt etwas ist, was nur auf der Bühne stattfindet und alle anderen sind nur Zuhörer und bezahlen. Aber auch nicht jetzt vielleicht so die Vision von irgendeinem Politiker, der nur sparen will, der sagt, das können ja alle einfach nur hobbymäßig Musik machen, dann ist auch genug Musik gemacht, sondern so, dass das alles möglich ist. Und das ist etwas, was ich viel sehe, auch dass die Leute dann an Konzerte gehen, also zu uns, aber auch zu anderen. Und dieses Netzwerken in der Hinsicht, also wo es dann wirklich konkret Kultur oder in dem Fall Musik gemacht wird.
Also Kultur, die nicht nur auftritt, in anderen Worten, sondern quasi wie an der Basis.
Ja, genau. Arbeit. Eigentlich im Idealfall auch so zu Hause, in der Stube. Also es ist ja etwas, was ein bisschen verloren gegangen ist, aber am... Also dass die Musik eigentlich wieder auch mehr in den Alltag kommt und nicht nur so irgendwie auf einer großen Bühne stattfindet.
Der Gesangsverein zum Beispiel in Lichtenstein wäre so, oder?
Ja, wäre so ein Beispiel, genau. Und was eigentlich wichtig ist, schon die Präsenz von Kulturschaffenden auch im, sagen wir, im politischen Umfeld. Am Schluss, sagen wir mal, der Begriff Lobbying, oder? Das ist eigentlich so ein ganz wichtiger Begriff, zwar ein etwas abgegriffener Begriff, aber ganz wichtig, dass die Kultur präsent ist auf dem politischen Parkett. Mal Frage in der Runde, wer von Ihnen kandidiert jetzt für den Nationalrat, oder? Das ist so die eine Möglichkeit, wie man da selber mitmachen kann, aber dann die Arbeit von IG Kultur Ost beispielsweise finde ich enorm wichtig, weil es ist für einen Politiker viel schwieriger, etwas abzulehnen, wenn man nachher dann sich rechtfertigen muss bei Marc, wenn man ihn auf der Straße wieder trifft oder er hinten auf der Tribüne des Kantonsrates sitzt oder wenn zu Hause in der Region jemand ist, der nachher auf einem zukommt. Das sind so ganz einfache Dinge. Man muss Präsenz zeigen und auch strategisch an diesem Lobbying arbeiten, so wie er das macht.
Jetzt Arm aber sexy bezieht sich ja jetzt nicht zwingend auf die Leute, die irgendwie im privaten Bereich irgendetwas Kulturelles erschaffen. Erstaunlicherweise, das wird ja eigentlich bezahlt, oder? Also hoffe ich jetzt doch mal schwer. Aber auf der anderen Seite, wenn man auftritt, ja, eben wie du vorhin gesagt hast, man hat's schwer, zu Geld zu kommen, wenn man nicht gerade Rolling Stones heißt oder sowas Ähnliches. Der Kampf gegen dieses Mindset, das finde ich eben schon noch interessant. Und ich gebe euch ein Beispiel. Ich kenne jemanden, der hat mir mal beim Mittagessen gesagt, ja, die Kulturschaffenden, die sollen doch einfach Kultur machen, die man versteht. Dann regelt der Markt alles.
Hey, zum Markt. Ich bin sehr dezidiert. Der Markt, der regelt nicht das. Der Markt, der regelt irgendwas. Und das kann ich auch, irgendwas regeln. Das ist kein Qualitätsmerkmal. Der Markt, der taugt da nicht. Also da bin ich so.
Das war eine rhetorische Frage.
Ja, aber ja. Deine Frage ist eigentlich, ja, sollen wir nicht alle quasi erfolgreich sein?
Ja.
Das wäre so.
Also etwas anstreben, ja. Was dann erfolgreich sein könnte.
Und ich finde, für das, was die Kultur in der Gesellschaft bewirkt, ist Erfolg völlig irrelevant. Also die Inputs, die Innovationskraft von Kultur, das Öffnen, das Sperrige, das die Gesellschaft voranbringen und herausfordern, das geht nicht mit Erfolg und das muss auch nicht. Aber das ist das, was die Gesellschaft von der Kultur braucht und benötigt. Natürlich, Unterhaltung gehört auch dazu, aber nicht nur. Wenn wir von Kultur sprechen, ist es die ganze Bandbreite.
Aber diese geistige Hürde muss mal... Darüber muss man die Leute erstmal springen lassen, oder?
Ja, da haben wir vorher drüber diskutiert, ja genau. Aber einfach, Kulturerfolg ist irrelevant für die Wirkung von Kultur und deshalb soll Kultur auch nicht über Erfolg finanziert werden müssen.
Ich bin gerade am daran rumstudieren, dass ich eigentlich wie so das Gefühl habe, so diese Idee, ich müsste als Künstlerin erfolgreich sein, dass das vielleicht sogar in vielen Fällen dazu führt, dass man sich dann auch eher ausnutzen lässt. Also ich fahre eigentlich sehr gut damit, so das Gefühl zu haben, ich bin eigentlich so eine Art ein kleiner Handwerksbetrieb. Und das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich mich zuerst als freie Journalistin selbstständig gemacht habe. Und da hat es halt auch, wo ich das angefangen habe, hat es noch von der Gewerkschaft her Richtlinien gegeben für Löhne und auch für freie Journalisten. Und ich habe dann da auch, um mich anzumelden bei der AHV, nee, das war als Historikerin, als Journalistin ging das gar nicht. Aber jedenfalls musste ich einen Businessplan machen und habe dann halt mal ausgerechnet, was ich da so pro Tag brauche. Ich habe auch bei diesen Berufsverbänden geguckt, was die empfehlen. Und habe dann halt den Leuten gesagt, das ist das, was ich brauche. Ich bin so und so lang unterwegs. Das steht da in diesem Ding drin. Und das hat natürlich nicht immer funktioniert, aber doch noch recht oft. Und ich mache das eigentlich als Musikerin genau gleich weiter.
Das ist aber ein wirtschaftliches Denken, das sich nicht überall richtig durchgesetzt hat. Genau diese,
ja,
diese Aspekt.
Ja, und eben nicht so dieses, weißt du, ja, ich werde dann wahrscheinlich mal irgendwie so massenmäßig erfolgreich. Darum muss ich jetzt Werbung für mich machen, indem ich gratis auftrete. Und irgendwann kommt dann der Riesenplattendeal und dann ist alles gut. Also, ich weiß nicht, ob das für viele Leute funktioniert. Mhm. Das andere geht irgendwie. Eben, es ist, wenn man nicht wirklich fit ist und gesund und wirklich immer dran bleibt, dann ist es prekär. Das stimmt schon.
Nein, ich meine, es geht ja auch nicht, also meine Frage zielt ja nicht darauf, zu sagen, dass du besonders erfolgreich sein sollst und dann ist alles in Ordnung, sondern wie kann ich meinen Lebensunterhalt finanzieren? Das ist eigentlich die Frage.
Ja, ja, aber ich wollte darauf hinweisen, dass das Mindset von Künstler müssten erfolgreich sein und der wahre Künstler ist der, der so die Massen mobilisiert. Mhm. Oder Musiker, ich muss vielleicht gar nicht von Künstlern reden, oder Theaterschaffende oder Menschen, die halt diese Arbeit machen, dass das vielleicht sogar dazu führt, dass die Leute eben dauernd Werbung für sich machen, indem sie gratis arbeiten oder zu viel zu kleinen Löhnen und dann eigentlich das nie passiert. Die sind immer kurz vor dem Durchbruch.
Mhm. Was mir eben beim drüber nachzudenken, ich falle dann immer hin und her zwischen, es gibt ja zwei Aspekte. Der eine Gedanke ist dann immer ja die Kulturförderung auf der einen Seite. Mhm. Und dann ist wieder die Frage, ja, wenn man jetzt auch die Kulturförderung vervielfachen würde, wie verteilt man dann die Mittel genau? Das ist so eine Frage. Und dann ist auf der anderen Seite ist das Publikum. Also wie viel ist das Publikum bereit, dafür zu zahlen?
Das ist eine aus diesem Dreieck von Personen, die da miteinander Kontakt aufnehmen, über das wir überhaupt nicht geredet haben, nämlich das Publikum. Ja,
ja, genau. Also eben das, sagen wir mal, das Einfache ist dann immer, die Verantwortung im Staat zu geben und sagen, ja, die Kulturförderung stärken, kann ein Weg sein. Aber die Frage ist ja, wie kann man auch das Publikum mitnehmen, da einen angemessenen Preis für das zu zahlen, was geleistet wird? Keine einfache Antwort darauf. Wahrscheinlich hat auch jeder Künstlerin oder jeder Künstler eine andere Meinung dazu. Kommt auch noch darauf an, was man genau macht. Musik ist wahrscheinlich etwas anderes als...
Ja, also in dem Umfeld, wo ich unterwegs bin, so Kleinkunstbühnen, Kulturvereine, so Sachen, da merkt man schon, dass die Arbeit der Veranstalter extrem wichtig ist, dass die sich auch im Publikum quasi erarbeiten mit ihrem Programm und dieses Publikum auch ein bisschen erziehen. Also es gibt ja auch noch genug Orte, die jetzt auch mit Hutkollekte funktionieren und da merkt man einfach, es ist total wichtig, ob das ein Ort ist, wo den Leuten gesagt wird, was sie da reinlegen sollen und auch, dass da halt dass jemand da ist, der dafür gerade steht, für das Programm, für die Qualität, der sagt, das hat uns gefallen, die haben wir jetzt eingeladen und so das Publikum mobilisiert.
Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt ganz viele von diesen Orten, an denen Kultur stattfindet und die Leute nehmen das auf sich, dass in ihrer Ortschaft, egal welcher Größe, etwas stattfindet. Die Großstädte haben das Problem vielleicht in einem anderen Maß, aber ganz viel läuft dann auf Selbstausbeutung raus.
Also du meinst jetzt die Leute, die in diesen Kulturvereinen arbeiten?
Ja, quasi die ermöglichen, dass andere Leute zum Beispiel mit ihren Sachen auftreten.
Ja, so kann man das sehen. Wobei, ich meine, auf den Gemeinden findet ja viele Arbeit ehrenamtlich statt. Mhm. Also wenn, was weiß ich, Leute, die sich in der Schule engagieren oder sonst irgendwo, die kriegen auch nicht immer einen Lohn für alles, was sie machen.
Mhm. Trotzdem.
Ja,
es wäre ja schön, wenn es anders wäre, oder? Also, weil irgendwie, es ist ja auch eine Tätigkeit, die irgendwie Arbeit erfordert und das heißt auch Zeit. Und wenn die natürlich nicht entlöhnt wird, wird es halt schwierig, oder? Weil nicht alle Leute haben das Gefühl, sie möchten ihr Leben lang sich selbst ausbeuten, ja, um irgendetwas anzubieten.
Ja, das ist eine schwierige Frage, aber das ist nicht nur Kultur, im Bereich Kultur so, sondern das ist in Sportvereinen so, das ist in der Schule so, dass das angesprochen ist, die Frage, was ist ein erträgliches Maß von Freiwilligenarbeit, Ehrenamtlichkeit und wo braucht es, ja, wo lässt es, wo kann es das Publikum finanzieren, wo kann man einen Betrieb wirtschaftlich führen und wo ist die staatliche Unterstützung auf der Ebene der Organisationen. Und da ist es natürlich auch so, da gibt es die etablierten Organisationen, die da unterstützt werden und schwieriger wird es dann oft für neue Organisationen, die sich bilden, weil die Mittel ja schon irgendwo verteilt sind. Und da braucht es auch ein gesundes Augenmaß oder ein gesundes Maß, wo man sagt, Freiwilligenarbeit ist okay, aber es hat seine Grenzen.
Ja, Ehrenamtlichkeit, ich habe überhaupt nichts dagegen. Aber ich glaube, im Sport kann man das noch einfacher verargumentieren als in der Kultur, oder nicht?
Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Ich finde Ehrenamtlichkeit schon okay. Ich beobachte, dass sie nicht mehr den Stellenwert hat von früher. Mhm. Das heißt, also gerade im Kulturumfeld wird mehr auf Professionalität geachtet und auch eingefordert. Und das ist auch wichtig, weil du hast es angesprochen, das Publikum, es muss aufgebaut, erzogen werden. Und also es muss erzogen werden. Nein,
sagen wir mal, wir setzen dieses Wort mal in.
Lassen wir das mal.
In Anführungszeichen.
Aber es ist eine die sogenannte Vermittlungsarbeit von Veranstalterinnen, Institutionen. Und darauf legt man zu Recht Wert, damit die Kultur ihre Wirkung in der Gesellschaft entfalten kann. Kleine Randbemerkung, das ist ein Mechanismus, den ich finde, den kann man nicht nur den Institutionen delegieren. Das betrifft auch die Kulturschaffenden, sich mit dem auseinanderzusetzen. Wie vermittle ich mich und meine Tätigkeit in die Gesellschaft hinein? Mhm. Aber Ehrenamtlichkeit hat, so wie ich es beobachte, in der Kultur ist eher rückläufig. Es gibt die neuen Initiativen. Dort beobachte ich bei der Kulturförderung eigentlich so, sie stehen sich ein bisschen selber im Weg, sie fordern von der Kultur Innovationskraft, aber sie haben nicht die Möglichkeit, diese auch zu befeuern, zu unterstützen mit ihren starren Förderstrukturen. Da braucht es Veränderung dringend. Und wenn ehrenamtliche Tätigkeit wieder populärer wird, wieder mehr Relevanz hat, dann fände ich es schön, wenn sie nicht in der Kultur landen würde, sondern beispielsweise beim Klimaschutz oder so. Da fände ich jetzt Ehrenamt eine edle Sache. Mhm. In der Kultur, nein, da brauchen wir mehr Professionalität, damit wir wirklich mal auf einen Level kommen, wo nicht mehr arm und prekär.
Darf ich nachfragen? Du hast vorher gesagt, du findest, dass die Künstler eben das auch vermitteln sollen. Wie machst du das konkret?
Dixieland spielen anstatt Free Jazz.
Das hast du auf den Fragezetteln gehabt, da musste ich lachen. Ich kenne ja die Dixieland-Szene. Da redest du von 200 Franken pro Abend.
Klar,
pro
Kopf, aber die machen das vollkommen ehrenamtlich und als Hobby.
Das ist eine totale Hobby-Szene.
Ja, natürlich, klar.
Ich mache das beispielsweise durch mein Engagement bei der IG Kultur Ost. Ich mache das auch, indem ich darüber nachdenke, darüber diskutiere. Ich trage das auch in andere Bereiche hinein. Übrigens hast du vorher gesagt, das finde ich noch interessant, ich vermittle die Kultur auch beim Unterrichten. Und ich finde, ich vermittle die Kultur auch in meinen anderen Tätigkeiten, die ich mache. Und das finde ich wahnsinnig wichtig und eigentlich auch toll, wenn Kulturschaffende nicht nur bei sich selber, bei ihrer Kultur sind. Es ist so eine Wertigkeit. Ich mache nur Kultur, ich kann mir das leisten oder ich darf noch einen Nebenjob machen. Und Nebenjob ist nicht so cool, weil das ist wirklich nebenbei, aber eine andere Tätigkeit, die das eigene Mindset noch in andere Dimensionen trägt, das entfaltet die Wirkung und das finde ich etwas sehr Gewinnbringendes. Das sollte man nicht abwerten.
Ich glaube auch, zum einen geht es ums Mindset, aber zum anderen geht es auch ums Vermitteln in anderen Bubbles. Das ist heute so ein Thema, dass man sich meistens in den eigenen Kreisen mit den eigenen Leuten trifft, man kommt noch jemand dazu, aber so wirklich wie kann man die eigenen Bubbles verlassen und mit Leuten in Kontakt kommen, die jetzt nicht so kulturaffin sind und so einen Zugang haben zu Kulturschaffenden. Das ist eine wichtige Frage. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, und das glaube ich, das haben insbesondere die Musikerinnen und Musiker, weil man da ein breites Publikum erreicht, das auch mal zu thematisieren. Weil wenn jemand da auf der Bühne steht und unten das Publikum, dann haben zwar alle einen schönen Abend miteinander, haben einen Eintritt bezahlt. Aber eigentlich hat man so, man hat sich nicht über dieses Thema unterhalten oder jemand zum Denken angeregt, verdient jetzt der Musiker dort oben auf der Bühne genügend, aber wer arbeitet da alles freiwillig? Also auch dort so die Bubble verlassen und die Vermittlungsarbeit auch probieren, immer mitzunehmen.
Darf ich was über die Bubble sagen? Als kleinen Input. Also mir ist schon aufgefallen, dass sobald ich die Bubble verlasse, in der ich mich normalerweise bewege und mit Leuten über Kultur rede, dann sind wir wirklich tatsächlich, warum spielst du nicht Dixieland, sondern Free Jazz, wenn du schon Geld damit verdienen willst. Oder die Diskussion darüber, dass zum Beispiel auch ein Kunstmuseum in Zürich und in Basel, die beiden Häuser funktionieren nicht ohne öffentliche Hand. Aber dass das den Leuten überhaupt nicht bewusst ist. Die haben wirklich das Gefühl, ja, da regelt eben der Markt alles.
Den Leuten ist auch nicht bewusst, also dass die Landwirtschaft und der Straßenbau auch über die öffentliche Hand gefördert werden.
Nein, ehrlich.
Tatsächlich. Und es ist eine Tatsache, eine Kultur, die Gesellschaft voranbringt, eine breite Kultur, eine diverse Kultur, die gibt es nicht ohne Förderung. Punkt.
Das ist so. Kleiner Seitenwechsel. Arm, aber sexy. Sexy, aber arm. Habt ihr euch hier jemals so gefühlt eigentlich?
Das hier. Das eine schon.
Es ist jetzt das Wort, das mit S anfängt oder so.
Ja, wo ich den Titel gelesen habe, habe ich auch irgendwie gedacht, ja, aber irgendwie bei den Künstlern gelten doch eher die als sexy, die so super Erfolg haben und reich geworden sind. Das sind doch nicht die armen Schlucker, die als sexy gelten. Also im Zweifel möchte ja Reichtum sexy, wenn man es nicht so von Hause aus mitbringt und nicht Armut.
Aber ich glaube doch, trotzdem irgendwo in den Köpfen der Leute schwebt ja noch dieses Bild herum, dieses romantische Bild, dass da Leute ihr Innerstes, ihre Seele nach außen stülpen.
So das Leben der Bohème, so der Typ irgendwie im Dachzimmer, wo der auf so einen Kopf
genau,
tropft,
wo so einen Regenschirm hinter sich hat, mit dem Federkiel irgendwie seine geheimen Gedanken aufschreibt.
Jetzt ist wieder die Frage, ob die Leute in der Bubble fragst oder die rum und herum, die Vorurteile gegenüber Künstler haben. Das ist die Frage. Dort wahrscheinlich, das Arm sieht man noch und das Sexy ist dann wieder... wird unterschiedlich beurteilt.
Vorurteile, hören wir doch mal zu.
Also, dass man so selbstbestimmt sein Leben gestalten kann und tun kann, was einem Spaß macht. Ich wünsche euch allen, dass ihr tun könnt, was euch Spaß macht, zu einem großen Teil. Und sehr vieles, was ich mache, ist Mittel zum Zweck, damit es Spaß macht. Also das gehört einfach auch dazu. Und das mit dem Selbstbestimmt, das finde ich immer wieder interessant und ich muss das mal erläutern. Also ich bin schon selbstbestimmt. Ich kann jetzt entscheiden, was ich in 3 oder 6 Monaten machen werde. Mhm. Aber nächste Woche ist randvoll. Also da ist gar nichts mehr selbstbestimmt. Dann geht es einfach. Und damit ich dann noch meine Übezeit unterbringe und alles, was sonst noch kommt, das ist heavy. Also ja. Das ist die Realität, auch, das ist überhaupt nicht sexy.
Das ist eine Realität, du jonglierst mit verschiedenen Berufen gleichzeitig, damit du irgendwie am Ende des Monats irgendwas...
Il faut, also ja, deshalb finde ich es auch super, dass man nicht einen Nebenjob macht wie Flugzeugenteiser oder Pizzalieferant, sondern etwas, wo die eigene Fähigkeit auch monetär etwas zurückbringt. Ich finde Unterrichten jetzt gerade im Bereich Musik eine sehr, sehr gute Sache.
Mhm. Ja, tatsächlich, weil du dort machst du die Grassroots-Arbeit, also quasi an der Wurzel des Ganzen, oder?
Ja, genau, da kann ich mein Publikum heranzüchten, hoffe ich natürlich.
Ja, aber es hat was.
Ja, es hat was. Ich finde das für mich auch total wichtig, dass ich irgendwie diese anderen Sachen noch habe, auch zum Ausgleich, weil das auf der Bühne ist schon... Ja, es braucht Energie und es ist gut, wenn man auch noch, also für mich jedenfalls, wenn ich auch noch andere Tätigkeiten habe und auch nicht immer, ja, manchmal auch etwas mache, wo jemand anders im Mittelpunkt steht oder ich dem irgendwas helfe und so, nicht immer. Es gibt ja auch Leute, die das mögen, aber es ist nicht so die totale Rampensau. Mhm. Diese Rückmeldung, dass die Leute, die mit mir, also es sind dann schon auch eher Leute, die zum Unterricht kommen, wo man dann vielleicht auch länger Gespräche mal hat, so ein Workshop oder so, oder vielleicht auch noch im Konzert, so dieses, oh wow, du hast dein Hobby, dein Traum zum Beruf gemacht. Das ist halt so etwas, wo, ja, ich meine, es gibt noch viele Leute, die hatten auch mal irgendwie den Traum, irgendwas so zu machen und haben dann irgendwann gedacht, ja, nee, jetzt mache ich halt was Vernünftiges. Und dann kommt man so und ist sozusagen wie die Projektionsfläche für das. Und ein Stück weit stimmt es natürlich, dass ich das gemacht habe, aber ein Stück weit ist es genauso, wie du gesagt hast, man ist dann doch auch ganz viel eingebunden in viele Sachen, die man dann einfach tun muss, die jetzt auch nicht so anders sind, als wenn ich sonst irgendeinen Job machen würde.
Mhm. Das heißt aber auch,
also was weiß ich, Instrumente ins Auto reinschleppen, wieder rausschleppen, Kabel verlegen, Kabel wieder einrollen. Also, das war nicht mein Traum.
Und noch, da möchte ich noch einmal zurückkommen auf, was mache ich mit den restlichen Ressourcen? Oder? Das ist die Frage. Es gibt, sagen wir mal, es gibt die Idealsituation, wo dann alles finanziert ist und man von dem leben kann und nichts mehr anderes machen muss und sich auf das konzentrieren kann. Leider ist die Realität heute eine andere, dass viele etwas anderes machen müssen. Und darum ist mehr die Frage, was man auch machen kann in der jetzigen Situation, dass man seine Kompetenzen gut einsetzen kann. Und ich finde ein gutes Beispiel, ich weiß nicht, wer kennt Norbert Rozocchi. Er ist ein Künstler, wohnte jetzt in Basel, ist jetzt ausgewandert mit seiner Familie nach Portugal. Und er hat lange Zeit Kunstwerke entwickelt aus Holz und hat dann gemerkt, damit verdiene ich kein Geld und muss da weiß nicht was machen, dass er überleben kann, und hat dann begonnen, aus seinen Kunstwerken Mobiliar zu machen, das er jetzt verkaufen kann. Bei uns auf dem Hauptplatz, auf dem Golden Boden, stehen jetzt so Kunstwerke, die da Sitzmobiliar darstellen.
Also Möbel sind.
Möbel sind eigentlich, genau. Und er hat seine Kunstwerke jetzt, sagen wir, kapitalisiert. Und lebt von dem, verkauft jeden Monat vielleicht eins, zwei von seinen Mobiliaren, kann von dem leben. Und nebenzu hat er sich den Freiraum erarbeitet für seine künstlerische Tätigkeit.
Und das Kreative.
Das Kreative, genau. Mhm. Und er hat es irgendwie wie geschafft, mit der jetzigen Situation, wie sie heute ist, einen Weg zu finden, sich die Freiheiten zu erarbeiten. Und darum ist wie die Frage, wie kann man vielleicht auch die Künstlerinnen und Künstler unterstützen, mit den jetzigen Voraussetzungen, wie wir sie heute haben, eine gute Situation zu erreichen. Dass sie nicht Pizza verteilen müssen oder sonst einen Job ausführen müssen, die nicht ihren Fähigkeiten entsprechen.
Es gibt ja diese Generation Projekt, von denen man immer gesagt hat, sie haben ganz viele Projekte im kulturellen Bereich und tragen Pizza aus oder stehen an der Kasse. Und ich weiß nicht, in Zürich hat man das einen Moment lang wirklich an jeder Party beobachten können, dass ungefähr 10 Leute wirklich ein Projekt hatten, ein kulturelles. Also ich arbeite in der Mikro an der Kasse, aber... ich habe ein Projekt, ein kulturelles. Und ob das jemals dann irgendwo ankommt, das wissen wir nicht. Ich möchte euch doch noch mit zwei... also es ist jetzt wirklich rhetorisch gemeint, aber so ein paar Vorurteile noch konfrontieren. Also eines davon ist, warum sollte denn die Gesellschaft für die Selbstverwirklichung von Künstlerinnen und Künstlern zahlen? Warum sollte die öffentliche Hand das denn tun? Das habe ich schon gehört, solche Sachen in Diskussionen.
Das höre ich ständig.
das tut mir leid.
das ist ja natürlich immer die Frage. Und da ist die Vermittlungsarbeit gefragt und immer wieder dasselbe wiederholen, auch wenn es weh tut. Zwei, drei Argumente bereitlegen, die man immer wieder vermittelt, weil erst wenn man etwas fünfmal, zehnmal, 20, 30, 50, 100 Mal gesagt hat und das immer wiederholt wird, erst dann kommt es wirklich bei den Leuten an. Und darum braucht es diese Vermittlungsarbeit, es braucht Leute, die hinstehen und das immer wieder in die Gesellschaft tragen und probieren, Leute zu überzeugen.
Also ich finde es nicht ganz unberechtigt, wo ich das gelesen habe. Ich habe auch gedacht, ja, es ist so etwas, was man so gesagt kriegt und es ist irgendwie blöd, so dieses, warum sollte die Gesellschaft? Aber andererseits, wenn jemand tatsächlich etwas macht, was für überhaupt niemanden anderes irgendwas bedeutet, ist schon die Frage, weshalb sollten denn die anderen dafür bezahlen? Also ich finde es nicht völlig falsch. Und ich möchte noch einen Input machen, ist mir vorher schon in den Sinn gekommen. Man könnte auch mal noch darüber nachdenken, ob die Gesellschaft vielleicht nicht nur jetzt quasi, also diese Förderung, ob das eine ist natürlich, dass man Geld gibt für, was weiß ich, Projektförderung, für Veranstaltungsorte, für Künstler zu unterstützen. Aber man könnte sich auch mal noch Gedanken über die Absicherung der Künstler machen. Und da gäbe es schon Modelle, auch in anderen Ländern, die interessant sein könnten. Also ich denke zum Beispiel an die Künstlersozialkasse in Deutschland. Das ist sozusagen so ein Mix aus Krankenkasse und Altersrente, die halt einfach für Leute, die nicht viel verdienen, dann relativ günstig ist. Und in Frankreich gibt es ja so ein System, wo ein Ort so das wie so dieser Erwerbsersatz, der bei uns ja während Corona zum Zug gekommen ist, eigentlich institutionalisiert ist, also eine Art eine Arbeitslosenabsicherung von Künstlern, wenn die gerade keinen Job haben. Also ich habe relativ viele Kollegen in Südfrankreich und da ist das Musikerdasein sehr saisonal, weil halt Tourismus und dann wieder keiner und die sind sehr darauf angewiesen. Und solche Modelle, denke ich, sollte man durchaus auch mal drüber nachdenken. Wie, also ich meine, solange man auf diesem Markt mitspielen kann, warum soll man nicht sich auch ein bisschen überlegen, was kann ich, wo finde ich Leute, die das hören möchten? Aber dass man die Leute, wenn sie dann irgendwie eben vielleicht halt Probleme kriegen, wenn jemand krank wird oder was weiß ich, es gibt ja noch andere Sachen im Leben, dass man dann diese Leute so total fallen lässt, ist ja jetzt während Corona Gott sei Dank nicht komplett passiert und ich war sehr erstaunt darüber, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet.
Aber das ist auch wieder, ja, oder, die gleiche Hürde wie immer, man muss die Leute davon überzeugen, dass das tatsächlich auch notwendig ist.
Ja. Da waren, glaube ich, auch, ich weiß nicht, Sonart oder andere Verbände ziemlich wichtig, weil ich glaube, die Politik war da zuerst recht hilflos und haben auch nicht so recht gewusst, wie so ein Musiker- oder Künstler-Dasein überhaupt aussieht. Das war echt notwendig, dass jemand das erklärt hat.
Auch da Übersetzungsarbeit, oder?
Ja, genau.
Der Sprung aus der eigenen Bubble
hinaus.
Genau,
wie leben die Leute eigentlich, die diese Arbeit machen? Und es sind ja viele. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber in Deutschland habe ich es mal gesehen. Es sind unglaublich viele Leute, die nur schon von Musik wirklich leben, wo das der Job ist. Wie jemand anders Dachdecker ist oder Bauer oder was weiß ich.
Ja, es ist irgendwie außerhalb der Bubble, muss man dann schnell erklären, warum eine Musikerin oder Musiker oder Künstlerinnen und Künstler schlicht und einfach KMUs sind.
Ja, das ist so. Und eben die Frage ist dann schon, wie breit geht das und was ist dann Kunst und Kultur und wer ist dann förderungswürdig sozusagen, oder? Und da wäre dann eine politische Diskussion, aber da hat jeder von Ihnen auch im Publikum dann wieder eine andere Meinung. Meine Kultur kann, wenn man in die Volkskultur wechseln würde, also könnte da jeder, also da wäre dann auch jeder förderungswürdig und dabei bis hin zur Hochkultur. Also gibt es ein riesen Spannungsfeld auch nur zu sagen, was förderungswürdig ist und für was das Publikum zahlen soll. Und lösbar wäre es nur, das wäre dann eine andere Diskussion mit einem Grundeinkommen, wo dann das
bedingungslose Grundeinkommen,
bedingungslose Grundeinkommen, wo da, sagen wir, jeder dann die Möglichkeit hat, weil das Einkommen da ist, sich dem zu widmen, was er machen wollte.
Nur ganz kurz, dieses französische System funktioniert, wenn ich es richtig verstanden habe, da interessant. Die diskutieren nämlich nicht, ob jemand förderungswürdig ist oder nicht, sondern es hängt schlicht und einfach davon ab, ob du bezahlte Gigs hattest. Also wie bei einem anderen Job auch.
Also ein Arbeitsnachweis.
Ja, genau.
In anderen Worten. Ja. Das passt natürlich schon.
Weil ich meine, diese Diskussion, wer ist förderungswürdig? Ich meine, natürlich eine Stiftung oder jemand, der Geld verteilt, muss das machen. Aber irgendwie, das ist ja irgendwie immer mit Grauzonen behaftet. Das eine gefällt den einen und den anderen nicht. Und manche finden etwas wichtig und andere nicht. Das kann man, glaube ich, nicht abschließend beantworten.
Aber es ist auf jeden Fall ein Thema für einen anderen Kulturstammtisch, wollte ich sagen. Weil da machen wir ein Fass auf oder eine Schublade auf, die irgendwie 2 Meter auf 2 Meter im Minimum ist. Was denn förderungswürdig und was genau Kunst und Kultur denn sein?
Dann halte ich mich jetzt zurück mit einer Antwort auf deine Aussage.
Du darfst es schon noch sagen.
Ja, es ist so, also es ist eine Herausforderung, ein Modell zu finden. Das französische Modell ist tatsächlich eines, wo man gerne damit liebäugelt. Es gäbe jetzt gerade in der Musik Strömungen, Innovationen, die so mit dieser Art von Förderung nicht weiter wachsen würden. Free Jazz hast du angesprochen, Free Jazz oder einfach zeitgenössische Formen von Musik, auch interdisziplinäre Kollaborationen etc. Irgendwo ist das dann etwas, das aufgebaut werden muss und das andere Förderstrukturen braucht, außer quasi, ich habe da bezahlte Gigs. Da müsste man, es ist einfach komplexer. Verdammt komplex, es wird schwierig.
Ja, es wird extrem
komplex. Aber man muss die Diskussion führen, unbedingt. Auch mit den Kulturschaffenden, auch die Thematik Selbstverwirklichung. Die Kulturschaffenden müssen sich auch konfrontieren mit dieser Aussage und auch eine Antwort entwickeln. Ich glaube, da sind wir alle in der Verantwortung.
Sobald wir unsere Bubble nämlich verlassen, wird es dann schwierig zu erklären, warum genau. Und das gilt für alle.
Genau, und darum ist auch die Frage, es gibt das Idealbild, oder? aus Sicht von jedem ist das wieder ein bisschen anders, aber es gibt das Idealbild, die Wunschvorstellung, wie das funktionieren sollte, dass alle genügend finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Und jetzt ist aber die Frage, wie man, also das zu erreichen, wird wahrscheinlich schwierig und kompliziert, aber die Frage ist, wie man die heutige Situation verbessern kann. Also ich glaube, man muss die heutige Situation anschauen und sagen, da gibt es Probleme. Und jetzt ist die Frage, wie man da in diese Richtung sich entwickelt, Schritt um Schritt. Ich glaube nicht an die großen Würfe in diesen Themen, sondern man muss sich da Schritt um Schritt weiterentwickeln.
Wir wollen ja niemanden erschrecken, wollen wir zum Schluss noch sagen, und allzu große Schritte aufs Mal machen. Nun denn, ich glaube, das war das Schlusswort für heute, weil ich glaube, es ist eine Diskussion, die wir eh fortsetzen müssen, werden wollen. Arm aber sexy war unser Thema heute. Zu Gast waren Tanja Wirz, Matthias Müller und Marc Jenny. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch. Mein Name ist Erik Fack und ganz zum Schluss möchten wir noch ein Stück von dir hören, Tanja, das du ausgesucht hast.
Okay, danke. Ja, du hast mich darum gebeten und ich habe überlegt, was habe ich in meinem Repertoire, was da passen würde. Ich spiele ja ganz alte Musik, auch nicht eigene, sondern ich bin so eine Handwerkerin, die halt alte Musik am Leben erhält. Und ich habe einen Blues ausgewählt von einer Künstlerin, die genau darüber eigentlich einen Song gemacht hat, über dieses Ding von, ist das eigentlich gut, soll dieses Unterwegssein, ist das ein gutes Leben oder sollte ich mich besser irgendwo niederlassen und da die sichere Kugel schieben. Man muss dazu noch sagen, es ist eine Afroamerikanerin, die Frau hat sich Memphis Minnie genannt, eigentlich Elizabeth Douglas geheißen. Und ich singe das jetzt quasi aus ihrer Perspektive, aber ich muss noch mein Instrument holen. Also das Stück heisst «Nothing in Rambling». Das Umziehen in der Welt, das ist nichts. Du hast dich gescheiter niederlassen. Aber es war ein bisschen ironisch gemeint. I was born in Louisiana, raised in Algiers. But every place I've been to, the people all say there ain't nothing in rambling, either running around. I'm gonna find me a good man, ooh-hoo, and settle down. Now, the first place I have been to, way down in Tennessee, everybody there begged me, oh honey, stay with me, there ain't nothing in rambling, either running around. I'm gonna find me a good man, ooh Lord, and settle down. I was walking down the alley, my hand in my coat. The police started to shoot me, thought it was something I'd stole. There ain't nothing in rambling, either running around. I'm gonna find me a good man, ooh Lord, and settle down. Let's settle down. Now the people on the highway are walking and crying. Some of them are starving and some of them are dying. There ain't nothing in rambling, either running around. I'm gonna find me a good man, ooh Lord, and settle down. You may go to Hollywood and try to get on the screen, but I'd rather stay here and eat those old charity beans. There ain't nothing in rambling, either running around. I'm gonna find me a good man, ooh Lord, and settle down. Gonna find me a good man, ooh Lord. I'm gonna find me a good man, ooh. Gonna find me a good man and settle down. Thank you very much.